Kalahari Safari Abenteuer, der Reisepodcast für Afrika-Liebhaber. Reisegeschichten, Abenteuer, Interviews, Literatur und Musiktipps von und über Afrika.
Also, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Folge vom Kalahari Safari Abenteuer, einer neuen Podcast-Folge. Und ich freue mich besonders, dass ich heute wieder einen spannenden und interessanten Gast bei mir im Büro habe, und zwar den Musiker und Verleger Frank Fröhlich. Herzlich willkommen, lieber Frank.
Herzlich willkommen, auch von mir ein fröhliches Hallo.
Ja, du bist Musiker und Verleger. So einen Gast hatte ich jetzt noch nicht hier. Ich hatte Schriftsteller, ich hatte Projektmanager. Wir haben über den Walk Luangwa gesprochen, über viele andere Sachen. Aber Musiker und Verleger, das ist toll. Auf jeden Fall jetzt die spannende Frage, oder was mich natürlich auch interessiert: Wie wird man Verleger und Musiker?
Verleger wird man, indem man die Musik in die Öffentlichkeit bringen möchte und nicht nur im stillen Kämmerlein spielen möchte und nicht nur auf Dauer im Jazzclub vor 30 Leuten spielen kann. Habe ich nach Wegen gesucht, die Musik neu zu verpacken, neue Formen zu finden, neue Mischung zu finden mit Stummfilm, mit Literatur, um da auch einfach Produkte zu kreieren und Formate zu kreieren, mit denen man dann, ja, die auch die Leute vielleicht interessiert, dass man da auch davon leben kann. So wurde ich Verleger und habe jetzt 25 Jahre Goldmund-Hörbücher gefeiert und habe mittlerweile 42 CDs veröffentlicht, für die ich auch alle den Vertrieb mache. Ne? Und ja, die gehören mir und meine Wohnung steht zum Teil, in meiner Wohnung steht ein sehr schönes Lager und da hat man jetzt schon ein bisschen was dazustehen. Sehr schön.
Okay, cool. Ich meine, das ist ja in der heutigen Zeit sowieso, ich denke, wahrscheinlich mehr der Weg, dass man sagt, okay, die großen Verlage oder Häuser gibt es ja gar nicht mehr, weil ja so vieles auf den Kopf gestellt ist, dass man dann eben seine eigenen Produkte herausbringt. Und da warst du ja schon ein Pionier.
Ja, es läuft ja immer mehr. Da man als Musiker ja kaum eine Chance hat, bei einer großen Firma irgendwie einen Vertrag zu bekommen und der einem vielleicht auch gar nicht so viel nützt, weil man dann nicht mehr selbstständig ist und oftmals unglaubliche Bedingungen erfüllen muss und Bedingungen gestellt bekommt, heißt das eigentlich für die meisten Musiker, sich in irgendeiner Form selbst zu vermarkten, einen eigenen Weg zu finden. Und insofern habe ich eben rechtzeitig angefangen, für mich selber die Vermarktungsstrategien zu finden. Zum 25. Jubiläum, die kleine Anekdote kann ich aber erzählen, habe ich eine sehr schöne E-Mail bekommen aus Basel von dem Verlag Fontis. Und der Geschäftsinhaber gratulierte mir zum 25. Jubiläum und sagte und schrieb: Frank, du bist einer der wenigen, der wirklich auf zwei Beinen fest auf dem Boden steht. Das ist toll, behalte das bei. Mit einem Bein bist du Verleger und verdienst dein Geld. Und mit dem anderen Bein bist du Musiker und kreativ. Und diese Mischung ist doch toll, behalt das unbedingt bei.
Ja, Respekt. Auf jeden Fall auch nochmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Und das kann ich mir vorstellen, dass das eine große Leistung ist. Über all die Jahre kontinuierlich kreativ zu sein und auch noch Spaß zu haben. Aber ich habe ja eigentlich den Frank Fröhlich als Musiker kennengelernt, wo er eben ganz viel Spaß und Freude auch dabei hat. Oder hat er? Wie bist du Musiker geworden? Frank und Gitarre ist ja so eine Einheit.
Drei Paare zählen auf der Welt. Ein Mann und ein Pferd. Schön, aber teuer. Ein Mann und eine Frau. Schön, aber gefährlich. Ein Mann und eine Gitarre. Perfekt. Wie wurde ich Musiker? Wir fangen mal einfach am Anfang an. Nämlich, ich bin ja nach Tansania und nach Namibia gefahren mit Kinderkonzerten. Also fange ich auch in meiner Kindheit an. Wir waren drei Geschwister und mein Bruder wurde für musikalisch gehalten, weil er auf dem Dachboden eine alte, kaputte Geige fand und mit der, na, spielen konnte man ja nicht mehr drauf, gepostet hat, das Lieblingslied meiner Mutter, Butterfly, My Butterfly von Demi Rousseau. Darauf, auf dieses Posen hin, wurde er für musikalisch gehalten und bekam eine Gitarre geschenkt, die er nie gespielt hat. Aber ich war ja der größere Bruder und bin ja auch noch der größere Bruder und der ältere Bruder, habe mir die Gitarre also oben vom Schrank runtergeholt und habe dann selber mit dieser Gitarre spielen gelernt und habe dann nach einem gewissen Selbststudium dann ja, an der Musikschule Unterricht genommen und so waren die Anfänge.
Ja, herrlich. Also alle Eltern, es kann in jedem noch irgendwo ein kleiner Künstler stecken, auch wenn das vielleicht nicht das Kind ist, wo man das denkt. Wunderbar. Und ja, und dann später?
Also die, ich mein, in den Anfängen war ja auch schon Afrika enthalten bei mir, weil in den, ich überlege gerade, wie alt ich war, irgendwie Anfang 20, also mit 17 war ich in einer Gruppe des Chilenen Fernando Carrasco, der hat schon während seines Studiums mit Leuten wie Victor Jara in Santiago de Chile Musik gemacht und hat nun in Frankfurt oder im kalten Frankfurt oder also Heimweh gehabt und hat sich ein paar Langnasen wie uns gegriffen, hat mit denen die lateinamerikanische Folklore gespielt. Und wenige Jahre später lerne ich einen Mosambikaner kennen und habe mit dem auch schon ganz viel Musik gemacht, wunderschöne Konzerte. Der konnte sehr gut singen, der hat komponiert, der konnte sehr gut Gitarre spielen und Bongo spielen. Und wir haben da als Duo wirklich doch eine ganze Menge Auftritte gehabt und doch ein ganz schönes Repertoire dann zusammen gehabt. Wir sind in der DDR halt wirklich sehr international aufgewachsen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wenn man die Gitarre vom Bruder spielt, dann heißt ja noch lange nicht, dass man dann später Musiker wird. Wie bist du dann deiner Berufung gefolgt?
Na, ich habe erstmal was Ordentliches gelernt, wie sich das ja alle Eltern wünschen. Also wurde ich Koch. War natürlich ganz hilfreich bei der Armee, da durfte ich mich auch kochen, musste nicht anderen Quatsch machen. Und während der Kochlehre hatte ich ja schon in der Band gespielt. Eigentlich war während der Kochlehre-Zeit schon klar. Oder anders erzählt, genau, ich war in dieser Gruppe des Chilen und da hatten wir auch immer mal Probenwochenende. Und das hieß, dass von der Lehrausbilderin immer mal die Monatspläne umschreiben musste, weil ich ankam und den Sonderwunsch hatte, zu einem Probewochenende mit der Band zu fahren. Und sie sagte damals den weisen Satz: Frank, weil du einer meiner Besten bist und auf dich Verlass ist, schreibe ich für dich jetzt diesen Plan nochmal komplett um. Aber wenn die Lehrzeit vorbei ist, stelle ich schon mal darauf ein, wirst du dich entscheiden müssen. Und ich habe mich entschieden.
Die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Obwohl das Kochen, deine Currygerichte sind auch nicht zu verachten.
Ich koche ja nach wie vor und ich höre keine Beschwerden, nein.
Und dann hast du eine klassische Ausbildung gemacht, nochmal als Musiker oder wie hast du das?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe also Koch gelernt, dann habe ich Kulturmanagement studiert, habe daraufhin in der Scheune angefangen zu arbeiten 1988, habe dort 5 Jahre lang das Programm gemacht und alles, was dort so anfällt in einem Kulturzentrum und habe parallel dazu immer in irgendeiner Form Gitarrenunterricht genommen. Also während des Studiums vor allem habe ich in Radebeul bei Wolfgang Kühn, dann waren es am Ende 6 Jahre und ich habe dann kurz vor der Wende, kurz bevor der Schein wertlos wurde, bekam ich noch den Berufsausweis für den Tanzmusiker in der DDR, die sogenannte Pappe. Ne, habe also insgesamt dann doch 8 Jahre Unterricht genommen. Parallel dazu auch immer Workshops besucht bei Alex Gressi, bei Peter Finger und habe immer wieder versucht, bei einem Flamenco-Spieler hatte ich eine Zeit lang Unterricht genommen und habe mir, also es war schon ein Weg des Learning by Doings und es war auch immer ein Weg parallel zum Kulturmanagement, also dass ich eben die Scheune organisiert habe, dass ich einen Verlag gemacht habe, gab aber immer die eine Schiene, so gucken, wie verdient man sein Geld und B, wie verwirklicht man seine Vorstellung und dem bin ich auch treu geblieben, dieser Dualität.
Wunderbar. Und wie kommen dann die Kinderprogramme, wenn man Kulturmanager ist in der Scheune? Das ist eine Institution hier in Dresden, wo wirklich sehr viele Bands, auch bekannte Leute ihre ersten Auftritte hatten, unter anderem Olaf Schubert und zu DDR-Zeiten noch, ist heute auch noch eine Institution. Und wie kommt man dann zu Kinderprogrammen? Weil dort wird ja doch andere Musik gespielt.
Ja, das stimmt natürlich. Es war 1993 bekam ich eine Einladung zum Jazz-Nachwuchsfestival in Leipzig, habe dort mit dem Pianisten Michael Henkel gespielt und der Kopf des Jazzfestivals, Bert Noglik, lud mich danach ein, beim großen Festival zu spielen und sagte, dass dieses Duo Gitarre und Piano zu fragil ist und er dafür keinen guten Platz hat beim Festival. Aber er würde sich riesig freuen, wenn ich für das Jazzfestival ein Kinderprogramm machen könnte. Das fehlt ihm nämlich doch. Und da ich damals schon ein paar Entwürfe in der Schublade hatte, habe ich das gemacht. Die Motivation war auch, In meiner ersten langen Beziehung klappte es nicht mit Kindern und auf die Art, ein Kinderprogramm zu schreiben, habe ich auf einmal mit Kindern spielen können. Das war ganz wunderbar und das habe ich mir heute beibehalten und genieße es sehr, vor Kinder zu treten und zu spüren, A, wie sie sich entzünden lassen und wie sie dann mitmachen, sich selber einbringen und dadurch ja dieses Programm ja auch mitgestalten. Kinderprogramme heißt bei mir immer Mitmachprogramme. Ich würde nie ein Programm schreiben wollen oder spielen wollen, wo die Kinder nur zuhören und zusehen. Nein, ich mache immer Programme, wo die Kinder mitmachen können, wo sie sich einbringen können, wo sie im Prinzip mit ihrer Art dann auch das Programm mitgestalten. Und mit diesem Kinderprogramm bin ich ja schließlich auch in Namibia und in Tansania dann gelandet und hatte da unglaublich viel Spaß. Und ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, dass ohne eine gemeinsame sprachliche Basis zu haben, gerade bei den Herero-Kindern, die haben ja in der zweiten, dritten Klasse überhaupt erstmal angefangen, Englisch zu lernen. Da hatte man ja noch weniger eine gemeinsame sprachliche Basis. Und das macht überhaupt nichts. Sie hören zu, die machen mit. Und so Worte wie Lalu, 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 La sind international.
Auf
Und
jeden
nach den
Fall.
Konzerten bin ich dann manchmal über den Schulhof gelaufen und dann kamen die kleinen Herero-Kinder auf mich zu. Lalu, 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 La. Das war natürlich der Hammer,
Mega,
der Burner.
ja. Ja, jetzt war der Bogen, du hast ihn schon gespannt. Wie kommt man als Musiker dann nach Namibia? Ja, du hast Kreativität gesucht und auch eine kleine Auszeit, aber wolltest auch ein bisschen was vor Ort machen. Und dann hat sich das ergeben, dass du in dem Projekt Steps for Children mit den Kindern eben das Programm gemacht hast. Wie war das dort mit den Kindern nochmal? Dort gibt es ja unterschiedliche Altersklassen und es gibt ja auch unterschiedliche Lehrer oder Konzepte. Wie waren die Kinder? Hast ja schon erzählt, wie waren die Erwachsenen auch der Sache aufgeschlossen?
Also im Vorfeld wurde eigentlich gar nichts groß abgesprochen oder festgelegt, sondern ich bekam da diese Einladung. Ich wusste, dass ich dort 3 Tage wohnen werde und bin dort angekommen, schlicht und ergreifend. Und irgendwann hieß es, wir gehen jetzt mal in die Kindergartengruppe. Und dann sind wir in so eine Kindergartengruppe gegangen und dort habe ich einfach mich hingestellt und habe das irgendwie probiert und es klappte schon ganz gut. Also die Kleinen guckten mich natürlich sehr erstaunt an. Den großen weißen Mann mit der langen Nase und machten aber mit und dann wurde es zunehmend besser. Also ich merkte, es funktioniert auch und dann bin ich dort wirklich ja die Altersstufen hochgeklettert, ne? Und habe dann wirklich irgendwann die gesamte Schule durchlaufen und war in allen Altersgruppen zu Gast. Wie gesagt, beim Kindergarten fing es an, dann war ich in der Grundschule und dann irgendwann habe ich auch für die 15-, 16-Jährigen, was mich sehr erstaunt hat, dass das funktioniert hat, dann war auf einmal eine Turnhalle voll mit Kindern an die 100 Leute und funktionierte wunderbar und habe das dort wirklich einen ganzen Tag lang ein Konzert nach dem anderen gespielt für die ganzen Gruppen. Und jetzt wird es nämlich spannend, schon bei der ersten Vorführung war die Musiklehrerin, die Gladys, dabei. Und ich merkte, ab der zweiten Vorstellung hatte sie mein Programm komplett intus und flog dann
Wahnsinn.
wie ein Co-Pilot mit mir alle Kurven mit. Und als ich bei irgendeiner Aufführung mich bedanken wollte und verabschieden wollte, rums, hatte ich ihren Ellenbogen in der Seite, weil ich hatte ein Lied
Vergessen.
vergessen.
Herrlich.
Und dann haben wir
Ach,
das auch
toll.
noch gesungen und sie hat das ganz wunderbar mitgemacht und ich vermute mal, sie hat gedolmetscht, weil sie hat den Kindern immer zwischendurch was erklärt und den zugerufen und das war großartig mit Gladys, ja.
Ach, wunderbar. Das klingt sehr, sehr schön. Aber du hast ja dann noch ein Konzert gegeben, noch spontaner. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, es gab hier einen losen Kontakt zu Alf Walter aus der, wie heißt die Lodge?
Franz und Dankolodsch, da haben
Ja,
wir auch
Dankeschön.
eine der ersten Podcasts, habe ich mit dem Alf gemacht. Ja, genau.
Und es war grob verabredet, dass ich dort wohnen werde, aber es gab noch keinen Termin, noch keine wirklichen Absprachen. Und dann waren dort gerade die Weihnachtsferien, als ich dort war, und weil er war schwer erreichbar. Und irgendwann erreichte ich ihn und er sagte, er ruft zurück und rief dann auch zurück und sagte dann, ja, du kannst kommen. Und wenn du kommst, kannst du mal bitte an der Schule meiner Kinder vorbeifahren in Otjiwarongo. Ich sage, Alf, kein Problem. Was soll ich mitbringen? Eine Kiste Bier, zwei Kinder, was darf es sein? Nee, fahr da mal vorbei, fahr da mal ran und spiel mal was. Und diese originelle Art der Konzerteinladung kannte ich bis dahin noch nicht.
Auf jeden Fall.
Fahr da mal ran.
Und mach mal ein Konzert,
Und
ja.
Er fragte dann
Das
mal,
läuft hier anders.
und er fragte mich dann, was ich brauche. Und da fiel mir die wunderbare Kultur der Olsenbande ein. Die brauchten ja, hatten ja auch mal so eine originelle Liste, was sie brauchten, um wirklich ein Ding
Zu
durchzuziehen.
ziehen.
Und da habe ich Alf gesagt: Alf, ich brauche einen Notenständer, einen Kaffee und zwei Sonnenbrillen. Und die standen dann auch da, als ich ankam. Und dann
Sehr
habe ich den
schön.
Laden gerockt.
Wunderbar, wunderbar. Und ihr hattet ganz viel Spaß und es gibt auch Bilder und Aufnahmen und du bist der Star in der deutschsprachigen Zeitung gewesen, oder? In welcher Zeitung war das? Die haben sogar über dich geschrieben, ne?
Wie heißt denn die? Also es gibt eine
Die
deutschsprachige Zeitung
Deutsche
in
Allgemeine Zeitung
Deutsche Allgemeine Zeitung in Windhoek. Und
hat
Alf
über dich
erklärte mir
geschrieben.
dann auch, ich wäre jetzt in der auflagenstärksten deutschsprachigen Zeitung Afrikas gewesen. Ich vermute mal, es ist die einzige, um nicht zu sagen
Ist
einzigste.
es auch. Ja, bei 3 Millionen Einwohnern und ich glaube 40.000 Deutschen. Ja,
Ja, ich hatte
aber.
dort wirklich durchschlagenden Erfolg. Und als ich dann in der Franz Ndongo Lodge bei Alf ankam, fragte er mich natürlich, und wie war's? Und ich sagte einfach nur, dass es Spaß gemacht hat, dass die Kinder wunderbar mitgemacht haben und alles großartig, ne? Eine Stunde später kam er durch den wunderschönen Garten auf mich zugeflitzt und hielt irgendwie sein Handy in die Höhe. Und dann in der Zwischenzeit hatte ihm seine Tochter auf die Mailbox gesprochen: Du hör mal zu, Papa. Da war da hier dieser Musiker da, den du da irgendwie rangeholt hast. Also als der anfing, dachte ich echt, oh, jetzt wird das wieder so ein Babykram. Ne?
War's
Aber
aber
dann
nicht.
wurde es immer besser. Papa, und zum Schluss haben wir alle auf den Bänken gestanden und richtig mitgerockt. Alf, sage ich, das zählt.
Wenn man als Musiker unterwegs ist und reist, als Gitarrist oder als Musiker, der eine Gitarre spielt, muss man die ja irgendwie mitnehmen. Wie hast du das immer gemacht? Das stelle ich mir etwas schwierig vor, weil die kannst du ja nur nicht unter den Arm klemmen und da durchmarschieren.
Da fällt mir ein, es war wirklich meine erste Flugreise mit einer Gitarre. Ja, meine allererste. Und habe da lange vorher auch telefoniert mit meinem Gitarrenbauer, habe nochmal einen extra stabilen Koffer gekauft, habe nochmal Luftspender gekauft, weil Namibia ist ja wirklich sehr trocken. Habe mir noch Tipps gegeben lassen von meinem Gitarrenbauer. Und ja, stand dann also mit meinem schönen, niet- und nagelneuen Gitarrenkoffer. Ich habe nicht meine beste Gitarre mitgenommen, logischerweise. Und war dann schon ziemlich aufgeregt, ja, wie ich meine Gitarre dort heil hinbekomme. Und es war dann einfach so, und das habe ich dann auch auf dem Flug nach Tansania mitbekommen, einfach mal zu den Leuten hingehen, die Situation erklären, dass die Gitarre das Baby ist und viel Schutz braucht und einfach mal, nicht nur einmal, sondern mehrfach Bitte und Danke sagen und dann klappt alles wunderbar. Und ich habe die Gitarre zum Teil mit ins Flugzeug nehmen können, zum Teil wurde sie wie die Kinderwagen auch als letztes dann eingepackt und das lief alles sehr easy. Da könnte ich noch die kurze Anekdote erzählen, als ich in Namibia in Windhoek ankam, fragte ich nach meiner Gitarre und da sagte einer lapidar, naja, nehmen Sie sie sich doch, die steht doch dort. Und dann schaute ich dann 50 Meter quer über die Landebahn, es ist ja alles sehr klein dort,
sehr
und dann
stand
ganz salopp halt neben dem Flugzeug, wurde gerade ausgeladen, stand meine Gitarre einfach mal neben dem Flugzeug so auf dem Beton halt. Aha. Und dann bin ich quer über die Startlandebahn dorthin gelaufen und habe meine Gitarre geholt. In größeren Flughäfen vor ein Vorgang, der undenkbar ist.
Ja, ja, das ist halt, wenn man auf Reise ist und in Afrika.
Und deswegen, wie gesagt, also wirklich auf allen Flügen, sowohl nach Namibia und Tansania, immer freundlich fragen, versuchen das Beste rauszuholen und die machen möglich, was möglich ist, wenn man einfach nett und freundlich bittet und erklärt.
Du hattest ja dann noch andere nette und lustige Erlebnisse mit deiner Gitarre, zum Beispiel, wo du im Etosha-Nationalpark warst.
Ja, unser gemeinsamer Freund Uwe sagt ja immer schön den Satz, in Afrika leben ganz, ganz viele Kinder. Die Afrikaner wollen alle spielen, sind alle wie Kinder. Mhm. Und so habe ich es auch erlebt, egal wo ich mit der Gitarre hinkam, man wollte irgendwie angucken, anfassen, mitspielen. Fährt man natürlich auch in die Etosha-Pfanne. Dort angekommen, wurde ich sehr streng kontrolliert, weil man gerade sehr nervös war, was Drohnen betraf. Also musste ich meinen Gitarrenkoffer aufmachen, wollten wissen, ob dort vielleicht eine Drohne ist, sahen das Musikinstrument und wollten unbedingt gleich alles wissen. Also habe ich dort den Rangern, also einer Rangerin, ein Gitarrenstück vorgespielt. Natürlich wollte sie sich umhängen, gibt es wunderschöne Fotos davon. Als ich dann die Etosha-Pfanne genau, dann wollte ich mein Zimmer holen. Auch das war ein unglaubliches Erlebnis, weil die Frau guckte mich nur streng an und sagte einen wunderschönen Satz, für Deutsche haben wir keine Zimmer. Ich bekam dann zwar mein Zimmer, aber der Satz war natürlich schon ein Erlebnis. Ja. Und als ich wiederum den Park verließ, hatte ich auch nochmal ein tolles Erlebnis. Man redete auf mich ein und ich verstand sie nicht gleich. Mein Englisch ist auch nicht so gut. Aber dann bekam ich mit, ich sollte einen ihrer jungen Kollegen mitnehmen, einen jungen Polizisten, in die nächste Stadt. Und dann stellte sich heraus, dass er noch viel weiter wollte und dass ich genau diese Strecke hatte, bis zu seinem Heimatort. Habe ihn dann also komplett auf der Strecke mitgenommen. So hatte ich auf einmal 4-5 Stunden diesen jungen Polizisten an Bord. Und der hat mir dann sehr viel erzählt, sehr viel erklärt. War auch völlig begeistert, weil er sagte, mit meinem Papa mache ich das auch immer so. Er fährt und ich suche die Musik raus. Also hat er die Musik rausgesucht, hat da ständig die Sender gewechselt, hat auch jedes zweite Lied mitgesungen, weil er in seiner Freizeit in einer Band singt. Und ich hatte viel Spaß und hat mir alles erzählt und erklärt. Als wir dann zum Beispiel die Range des Präsidenten Namibias dort ankamen, sagte ich ihm, ist die groß? Ja, ziemlich, sagt er. Und dann sage ich, gut, dann sag mir bitte, wir fahren ja jetzt an der vorbei, sag mir bitte, wenn sie vorbei ist. Und er sagte, das dauert noch eine Weile. Es dauert wirklich sehr lange. Er sagte, jetzt ist die Range zu Ende.
Ja.
Wir waren bestimmt locker anderthalb Stunden unterwegs.
Wahnsinn. Auto, ja, ne? Ja, unglaubliche Weiden.
Dann kamen wir in der Stadt an, in der er dort wohnt. Und in Namibia ist, wenn es Polizeikontrollen gibt, dann immer
am
Stadtrand. Ne? Also kamen wir in eine Polizeikontrolle und ich hatte kein gutes Gefühl und es war dann auch so ein unglaublich fülliger Polizist hing sich in mein Fenster und sagte mit sehr bedenklicher Miene, wir haben ein Problem. Das Auto ist kein Problem, Sie auch nicht, aber Ihr Mitfahrer. Und da hat es in mir dann doch sehr gerechnet, ich habe sehr überlegt, was hier abgeht, was hier vorgeht, wie ich reagiere. Und habe gesagt, ich spiele diese Karte einfach. Manchmal muss man auch mal was probieren, was improvisieren. Der Jazz ist Improvisation, also habe ich improvisiert und habe dann einfach mal den Satz ausgespielt. Das mag sein, ich finde auch, dieser Mann ist ein echtes Problem. Aber andererseits, eines spricht für ihn. er kann sich einen weißen Fahrer leisten. Und da hatten die richtig Spaß, weil natürlich waren das Freunde, die wollten einen kleinen Gag machen.
Na klar.
Und die fanden das ganz großartig, diesen Satz, den ich da gebracht habe.
Du bist auf jeden Fall gesprächsstoffelt die nächsten Wochen und Monate gewesen.
Unvergessliche Stunden.
Das kann ich mir gut vorstellen. Sehr schön, tolle Geschichte, auf jeden Fall. Ja, das kann man auf jeden Fall dann erleben, wenn man unterwegs ist als Musiker. Cool, cool. Und dann bist du ja weil es ja so schön war, bist du ja 2 Jahre später nach Tansania geflogen und warst dort in Afrika, Amini Alama, das 2 österreichische Ärztinnen gegründet haben und auch noch betreiben, also die meisten Projekte da vor Ort. Und wie war das dann? Das war ja, ist ja von der Kultur und eben von der Landschaft anders. Was hast du dort alles Schönes erlebt?
Ja, dieses Projekt ist ganz zauberhaft und wenn ich das hier mal einflechten darf, wenn ihr etwas unterstützen wollt, dann unterstützt dieses Projekt. Das ist so großartig dort, was die 2 Frauen dort aufgebaut haben, geleistet haben. Das ist so großartig und man merkt dort allen Leuten an, die dort arbeiten, die Fahrer, die ganzen Ärztinnen, alle, die dort kochen und Gärtnern. Es ist ja wirklich ein Riesenteam, die dort Krankenhaus, also es gibt dort auch so viele Bereiche in diesem Projekt und die fühlen sich dort alle richtig zu Hause. Das ist auch ihr Projekt. Die haben da nicht irgendwie einen Job, sondern das ist einfach auch mit ihr Projekt und die 2 Frauen, klar sind sie die Köpfe und die organisieren alles und vieles gehört ihnen auch, aber das wird nicht gelebt, sondern alle ziehen an einem Strang und machen das zusammen. Und ich habe mich dort so wohl gefühlt. Das hat so viel Spaß gemacht. Und auch dort war im Vorfeld nichts groß abgesprochen oder geklärt. Ich wusste einfach nur, ich werde dort eine Woche wohnen und werde dort in verschiedenen Projekten mich einbringen, vor allem als Musiker. Und das war wirklich nur schön. Und es fing an mit, ja klar, man kommt dort an. Und das ist ja doch ein sehr langer Flug und mit einer Zwischenstation in Addis Abeba. Also das war schon, dann fährt man nochmal 1,5 Stunden durch die Pampa, ehe man dort ankommt. Also ist schon, man kommt dort.
Man ist lange unterwegs
und
dann ist es hier Winter und dort ist Sommer. Dann hat man noch die Klimaumstellung, Akklimatisation.
Ja, und dann sitzt man dort in einem wunderschönen Garten mit einem Blick auf Mont Meru und ist einfach nur schön. Und ich wusste, jetzt bleibe ich hier gerne einen Tag lang nur so sitzen und fülle die Batterien wieder auf. Mhm. Wunderbar. Und dann standen
auf jeden Fall
ein Kännchen Kaffee vor mir und ich dachte, oh Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Mhm. Und da klingelte das Telefon. Und Cornelia war dran und sagte, Frank, ich schicke dir die Monique vorbei. Komm einfach mal rüber, bring die Gitarre mit, nur mal gucken, weißt du, nur mal gucken. Und ich wusste, das wird jetzt alles. Aber nicht nur mal gucken. Und am Abend hatte ich einen unglaublichen Sonnenbrand, war noch geschaffter als vorher und hatte einen unglaublich schönen Tag, weil an diesem ersten Aufenthaltstag wurde ich von Munich durch alle Stationen gefahren. Also wir waren wirklich in allen Schulen, wir waren in der Klinik, wir waren in der Autowerkstatt, wir waren auf dem Markt, der auch nur jeden Freitag dort ist, wo dann die Maasai ihre
Ziegen
und Schafherden und ihre Rinder herbeitreiben und dort handeln. Und dann kann man mal sehen, dass wirklich auch 3, 4 Schafe locker auf ein Moped passen. Lebendig wohlgemerkt. Die werden irgendwie um sich herumgewunden, zusammengebunden. Die legen sich über die Schultern. Es ist unglaublich. Da fahren die mit dem Motorrad, mit 4 Schafen fahren die dort los. Es geht alles. Mhm. Dann waren wir im Kinderheim. Und haben dort alle Stationen. Und natürlich habe ich dort natürlich gleich Musik gemacht, klar. Ja. Nur mal gucken.
Und wenn man so ein tolles Kinderprogramm
ging gleich hat. Los und haben gleich zusammen Musik gemacht. Und das gleich am ersten Tag richtig gecrashed und richtig geflasht.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt auch wirklich schöne Aufnahmen und Bilder. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes alles verlinken. Und da kann man sich dann auch noch mal ein paar Sachen angucken und auf jeden Fall auch noch mal anhören. Aber du hast ja dann noch mehr gemacht. Du hast ja dann auch einen Jungen unterrichtet oder ist da noch
diesem,
passiert?
Nach diesem Crashkurs am ersten Tag, ich war ja dann noch eine Woche dort und dann war ich mehrfach im Kinderheim, was dort eleganterweise nicht Kinderheim heißt, sondern Kindervilla und habe dort gibt es einen jungen Dixon. Und Dixon hat sich alleine Gitarre beigebracht, so wie ich ja auch mal mir selber Gitarre beigebracht habe. Und dem habe ich dann Gitarrenunterricht gegeben, habe seine Gitarre repariert, habe ihm Ersatzsaiten dagelassen, habe ihm, klar, das war alles sehr einfach. Man konnte jederzeit auch sich von Monishi in die Bibliothek fahren lassen, die es eben dort auch gibt. Dort gibt es eben auch Gitarrenhefte. Und die habe ich dort sehr unkompliziert ausleihen können für Dixon. Und eine der Volontas aus Österreich haben mir auch versprochen, dann mit Dixon dieses Heft durchzugehen, weil er konnte sehr, sehr viele Akkorde, nur die harmonischen Zusammenhänge waren ihm nicht klar. Und es war ohnehin erstaunlich, wie er so jung sich so viel auf der Gitarre schon beibringen konnte. Das war, und wir haben dann auch einfach losgejammt und losimprovisiert, was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Und ich hoffe, dass er vielleicht ein paar Anregungen von mir annehmen konnte und weitermacht, ja.
Toll, toll, auf jeden Fall, sehr schön. Und was hatte ich dort außer ich sag mal, den Kindern und diesem tollen Projekt und den Menschen und so dieses, was war so das stärkste Erlebnis? Der Unterschied jetzt zu Namibia ist ja doch die Natur, ne?
Der größte Unterschied ist natürlich, dass es dort am Kilimandscharo unglaublich grün ist, unglaublich fruchtbar, unglaublich viel wächst. Man sieht dort den Hochlandkaffee wachsen. Überall sind Bananenbäume. Es ist einfach sehr, sehr grün. Gleich neben Momela ist ja der Arusha Nationalpark. Wunderschöne Landschaften, alles voll mit Tieren. Man hat dort wirklich, es ist nur ein Labsal.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also im Gegensatz zu Namibia ist auf jeden Fall Tansania viel, viel grüner. Liegt ja auch ein paar Kilometer in Anführungsstrichen entfernt und kann das auch nochmal bestätigen. Also diese Masai Lodge oder auch die anderen Unterkünfte, die zum Projekt gehören, diese Gelder fließen dort wirklich eins zu eins zurück in die Community und die Leute dort entscheiden, also die Ältesten oder wer dort eben mit im Rat sitzt, was mit den Geldern geschieht, ob das eben für die Schule, für die Berufsausbildung, fürs Waisenhaus und so weiter verwendet wird. Und das ist wirklich, ja, man kann schon fast sagen, ein Vorzeigeprojekt,
Ja, unbedingt.
ne? Und wenn man, und das kann man auch erleben, also das spürt man sofort, wenn man dort ist. Es ist einfach eine tolle Energie hier.
Und man sieht, dass unglaublich dort alles im Fluss ist und immer wieder neue Dinge entwickelt werden. Angefangen
Entstehen.
hat alles ja mit einem Krankenhaus. Jetzt wird eine Schule nach der anderen dort gebaut. Dann gibt es diese Kindervilla. Was, da kann man auch mal dazu sagen, dort die Waisen sind vor allem Waisen, weil die Eltern an AIDS gestorben sind. Und teilweise haben die Kinder auch selber schon AIDS. Also das ist schon eine Dimension, die man so noch nicht gekannt hat. Ja.
Ja, also ja, auch noch mal vom Herzen tolles Projekt und wenn man zu Weihnachten was Gutes tun will, dann kann man sich auf jeden Fall in den Flieger setzen und nach Tansania fliegen. Das ist möglich, auch jetzt in Zeiten zu Covid. Tansania ist auf, auch nach Namibia. Das Land bereisen und dort das Geld ausgeben und das kommt dort wirklich an. Oder eben auch kann man was spenden zu den Vereinen. Ich gebe dann die Informationen auch nochmal in den Shownotes, wer das machen möchte. Also guten Gewissens, es kommt dort an und wird wirklich für ganz viele tolle Sachen oder wichtige Sachen auch vor Ort verwendet.
Was ich an beiden Reisen so sehr genossen habe, wenn man in einem Projekt zu Gast ist und dort sich einbringt und dort mitarbeitet, lernt man natürlich das Land von einer ganz anderen Seite nochmal kennen. Wenn man dann auch wie dort am Kilimandscharo eine Woche dort wohnt, man kann ganz andere Fragen stellen. Natürlich war es auch einfacher, weil logisch, die Österreicherin, mit denen kann man natürlich Deutsch reden. Aber auch Munishi oder Remtula oder die Angestellten dort. Man kann, wenn man dort eine Woche und wirklich mitarbeitet und deren Kinder ja auch mitbespaßt, man hat natürlich einen ganz anderes Verhältnis zueinander, einen ganz anderen Zugang.
Selbstverständlich,
Ne?
ja.
Dann wird man eben auch eingeladen, zum Gottesdienst mitzugehen. Dann geht man eben mal zum Gottesdienst mit. Ne? Und natürlich sagt er dann Munishi beim Abfahren: Sag mal, Frank, wo ist deine Gitarre? Logisch nimmst du die mit, hol deine Gitarre. Dann sage ich: Ja, Munishi, ich mach das, es geht in Ordnung, aber du musst jetzt irgendwie klären, wann ich dort spiele. Du musst das irgendwie. Und irgendwann nickt er nur und sagt: Jetzt. Ja, und dann gehe ich halt vor und spiele dort was. Ne? Und das ist schon ein tolles Erlebnis. Also A, den Gottesdienst dort zu erleben, wie viel dort gesungen wird, getanzt wird, das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Also vielleicht ein bisschen, wie man es
Gospelmäßig.
gospelmäßig aus
Ja,
Amerika
ja.
kennt, vielleicht vergleichbar. Aber dann war es ja auch noch ein besonderer Kirchentyp, eine besondere Kirche, nämlich eine Kirche, die sich der Pfarrer selber ausgedacht hat, selber gegründet hat, selber die Kirchensteuer eintreibt. Das ist natürlich undenkbar.
Ja, sehr kreativ. Ja.
Ich dachte dann auch, wenn ich nach Deutschland okay. zurückgehe, dann gründe ich ein Finanzamt.
kannst du probieren.
Ja. Und dann da hat man natürlich auch, kriegt man ganz andere Sachen nochmal mit. Und das war natürlich hochspannend, weil ich dann auch meine Leute ausfragen konnte, was ist das für eine Kirche? Was sind dort für Gepflogenheiten? Mhm. Warum läuft ihr da die ganze Zeit mit irgendwelchen Karteikarten rum? Und dort zu spielen, das ist natürlich, also A, klasse, die zu erleben, wie sie singen, wie sie tanzen. Und dann ist man selber dran. Und dann spiele ich natürlich, weil ich das für passend in eine Kirche hielt, ein Stück von Bach. Mhm. Und danach, weil ich es für passend hielt, etwas Temperamentvolleres, und dann rappelt es aber im Karton, mein lieber Scholli. Und dann tobten sie und dann wollten sie auch noch eine Zugabe haben und irgendwie kam ich auf die Idee, sicherheitshalber nochmal zum Pfarrer kurz einen Blick zu werfen. Enough. Und ich setze mich wieder artig hin.
Ja. Du hast zu sehr die Kirche aufgemischt.
Ja. Da gibt es Videos. Ich kann das alles belegen, was ich hier erzähle.
Das muss man auch erstmal schaffen. Ne? Hey, cool, sehr schöne Geschichte, unbedingt. Und wo kann man jetzt den Frank Fröhlich in nächster Zeit live erleben, wenn das wieder möglich ist?
Live kann man mich erleben. Sehr kontinuierlich, sehr fleißig in meinem Proberaum, rund um die Uhr.
Ja.
Corona macht es möglich.
Ja, okay.
Ja, und wir hoffen mal, dass dieser kalte Winter, diese besondere Zeit, sage ich mal, irgendwann mal vorbei ist und dann, dass wir dann wieder auf die Bühnen dürfen. Und das steht alles auf meiner Homepage www.frankfröhlich.de. Für diesen November, Dezember waren ja unglaublich viele Termine geplant, vor allem Feix im Advent mit Peter Ufer. Alles weggeflogen und wir hoffen, dass wir dann nächstes Jahr, tja, mal sehen, März, April, steht jedenfalls alles auf meiner Seite www.frankfröhlich und meine Hörbücher stehen alle auf www.goldmund-hörbücher.de.
Und eben, das wäre jetzt nochmal meine letzte Frage gewesen, wo kann man die Hörbücher bestellen und beziehen?
In jedem Buchladen. Man braucht einfach nur reingehen und sagen, okay, welches cool. Thema einen interessiert und über das Verzeichnis lieferbarer Bücher und die ISBN-Nummern ist alles sofort ganz leicht zu finden für einen Buchhändler. Und die wirklich fast alle Buchhändler in Dresden haben von mir auch Hörbücher vorrätig. Worüber ich mich sehr freue.
Und die Leute, die jetzt nicht in Dresden sind, bekommen es auch bei ihrem Buchhändler des Vertrauens vor Ort. Genau. Nicht über den großen Online-Anbieter, den wir jetzt mal nicht nennen, sondern wirklich beim Buchhändler um die Ecke. Und natürlich auch zum Schluss noch eine spannende Frage oder was mich auch interessiert, nächste Projekte, was ist geplant? Auf welches Hörbuch kann man sich freuen?
Jetzt habe ich ja viel Zeit, also nutze ich die, um neue Hörbücher vorzubereiten. Dieses Jahr erschienen Liebe, Triebe, Ostseestrand und Feixen im Advent mit Peter Ufer. Und schon im Januar werde ich das nächste Mal ins Studio gehen und werde dort einspielen mit André Hennecke das Hörbuch Sagenhaft, Märchen und Legenden aus dem Erzgebirge und übe gerade ganz fleißig Bergmanns Lieder, Glück auf, also das Steigerlied und Vogelbeerbaum und Mahamad, was bist du, Ski?
Gar nicht, ne? Passt jetzt zur Vorweihnachtszeit, zur Weihnachtszeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein tolles Geschenk dann auch nächstes Jahr für alle Lieben. Und natürlich kann man eigentlich auch Gutscheine kaufen für irgendwelche Konzerte. Geht das?
Man kann auf Startnext das neue Projekt unterstützen.
Okay, cool.
Und bekommt dort auch Geschenke. Also es gibt irgendwie, ich glaube, 20, 30 und 50. Wenn man 20 Euro spendet, bekommt man eine CD signiert zugeschickt. Bei 30 Euro bekommt man eine CD zugeschickt und hat zur Release-Party Eintritt. Und bei 50 Euro gibt es vier Märchen-CDs zugeschickt, genau.
Sehr schön. Tolle Idee nochmal. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal mit hinschreiben, damit es jeder nochmal auch sehen kann und dann fleißig bestellen kann. Und wir machen auf jeden Fall noch ein Hörbuch über Namibia. Das ist ja
unbedingt
auch schon in der Schublade.
Text macht es fertig.
Ja, wir bleiben dran und ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bleiben Sie gespannt und vor allen Dingen gesund, gute Dinge. Lassen Sie Ihre Musik- und Reiseträume unbedingt bestehen und pflegen Sie die und dass wir uns alle ja, live zum nächsten Konzert beim Frank Fröhlich wieder sehen und hören. Vielen Dank, lieber Frank, dass du da warst. Hat ganz viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, sagt Frank.
Hat Ihnen unser Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie jetzt auf Ihrer Lieblingsplattform unseren Podcast. Wir freuen uns über das Weiterleiten und Bewerten. Lust auf besondere Reisen nach Afrika? Dann bestellen Sie doch unser kostenloses Kundenmagazin. Senden Sie einfach eine Mail an safaris@kalahari-afrika.de. Kalahari Safari Abenteuer, der Reisepodcast für Afrika-Liebhaber. Thank you.